Das Rebirthing hat mir geholfen zu verstehen, was meine persönliche Lüge, so wird es im Rebirthing bezeichnet, ist. Und als persönliche Lüge bezeichnen wir einen Glaubenssatz, der unterbewusst mitschwingt. Keine Angst davor zu haben, in die Angst hineinzugehen, tief einzutauchen, auch in trübe Gewässer, auch in düstere Tiefen und zu sagen, okay, I go for it.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Rebirthing ist eine alternative Therapiemethode, die durch bewusstes und tiefes Atmen emotionale Blockaden im Unterbewusstsein lösen kann. In den 1960er Jahren von Leonard Orr entwickelt, bedeutet Rebirthing so viel wie Wiedergeburt. Ja, Spiritualität spielt eine wichtige Rolle, ist jedoch nicht alles. Als Werkzeug dient dabei neben der Arbeit mit dem Unterbewusstsein vor allem die Atmung. Die zirkuläre Atmung ermöglicht es, körperliche und geistige Entspannung und Zugang zu vergangenen Erinnerungen zu bekommen, sowie unverarbeitete Emotionen und traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Wir sprechen mit unserem heutigen Gast über dieses spannende Thema. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Maren Jedro.
Hallöchen, danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wo bist du denn gerade mal so ganz vorab? Wo treffen wir dich an?
Aktuell bin ich in Berlin.
In der deutschen
In der
Bundeshauptstadt.
Hauptstadt.
Sehr schön. Wie ist das Wetter zurzeit bei euch?
Also eigentlich seit gestern ist der Sommer eingekehrt, was ja in Berlin immer sehr viel Euphorie auslöst. Der Sommer ist sehr, sehr schön hier in der Stadt. Heute ist es aber wieder bedeckt. Das gehört dazu. Berlin ist ja, naja,
Wechselhaft.
Mal grau, mal hell, nicht so, ja,
okay.
Nicht so stabil.
Ja, ist aber, glaube ich,
bei uns auch nicht so.
Irgendwie in ganz Mitteleuropa ja. Anscheinend so. Also bei uns auch
der
Wechsel.
Der Sommer war noch nicht lange hier oder der Frühling. Der Frühling war noch nicht wirklich hier.
Sagen wir mal ja, so. Die Sehnsucht nach dem Sommer, die ist groß aktuell, ja. Auf jeden Fall.
Ja, schon.
Auch bei uns in den Bergen, genau. Liebe Maren, jetzt, wir haben schon ein bisschen auf der Homepage recherchiert. Du bist ja doch sehr vielfältig, bist Life Health Coach, machst Fotos und hin und her. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal so einen Überblick davon geben, was du da anbietest, wenn man zu dir kommt bei dem Life Health Coaching und vor allem auch, warum du dich so intensiv mit dem Thema begonnen hast, dich auseinanderzusetzen.
Habt ihr Zeit? Ja, ich hoffe, ihr habt viel Zeit. Nein, Spaß. Ja, in der Tat, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Ich mache sehr viel und gleichzeitig greifen alle Dinge, die ich so tue und mache, wie so Puzzleteile ineinander. Ich habe im Prinzip, du hast ja erwähnt, ich bin einmal Life Health Coach, ich bin Fotokünstlerin, Fotografin, bin Rebirthing-Therapeutin und auch Apnoe-Taucherin und ja, ganz viele Sachen. Wie bin ich dazu gekommen? Also zur Fotografie hatte ich schon immer eine Verbindung, auch als Jugendliche. Ich habe mich schon immer mit Fotografie befasst und hatte viele analoge Kameras und war schon immer sehr, sehr kreativ und habe es geliebt, mich selbst auch zu inszenieren oder Objekte zu inszenieren. Und ich glaube, für alle Themen kann ich sagen, dass die Corona-Pandemie ein Riesensprungbrett war. Sie hat mich im Prinzip durch meine eigene Lebenskrise geführt, die oder sagen wir mal so, durch eine. Man durchläuft, glaube ich, im Leben mehrere Lebenskrisen.
Ja,
nicht nur
mal mehr und mal weniger, oder?
In der Tat, in der Tat. Und ja, in der Zeit habe ich habe mir eine Systemkamera gekauft und habe gedacht, so, ja, okay, ich möchte das jetzt professioneller angehen und habe mich damit wirklich auseinandergesetzt und habe zu der Zeit noch als Künstlermanagerin gearbeitet. Und während der Pandemie mir oft die Frage gestellt, ich investiere so viel Zeit in die Kunst und in die Qualitäten anderer, warum nicht auch in mich investieren und vielleicht auch mich selbst voranbringen und nicht immer zu schauen, wie kann ich andere unterstützen oder andere voranbringen, sondern auch mich.
Ja.
Und mich selbst vielleicht auch verwirklichen. Ich hatte immer den Drang, mich selbst zu verwirklichen, aber nicht so richtig den Glauben daran, dass ich das könnte oder da was wäre, was ich bieten kann oder was mich ausmacht. Und ja, dann fand die Beschäftigung mit der Fotografie statt und ich habe auch so ein bisschen meinen eigenen Stil entwickelt. Ich beschäftige mich ganz viel mit dem Ozean, mit dem Meer, mit Strukturen der Natur. Und ja, diese, also in der Zeit ging auch eine Episode meines Lebens zu Ende, und zwar die Arbeit als Künstlermanagerin, auch mit meinem damaligen Partner. Das heißt, es ist ein Lebensabschnitt geendet mit dem Partner, eine finanziellen Sicherheit auch, denn die Arbeit hat zusammen stattgefunden. Zu der Zeit haben wir in Chile gelebt, also wir waren auch, wir konnten nicht ausreisen aufgrund des Lockdowns. Das heißt, wir waren bis zum Sommer in Chile sozusagen, ja, wir haben dort festgesessen, aber es gibt Schlimmeres als am Meer festzusitzen während des Lockdowns. Und ja, deshalb war auch die Auseinandersetzung damit ja gefragt. Und ich konnte dem auch gar nicht aus dem Weg gehen. Und ja, wie gesagt, also wir haben uns getrennt, beruflich, privat. Und dann, wenn man so lange in so einer Beziehung steckt, dann verschwimmen natürlich sehr viele Grenzen. Und auch das eigene Selbst ist dann vielleicht nicht mehr so präsent. Und ich bin in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen und war dann ja auch schon zurück in Deutschland. Der Corona-Winter stand an. Es war ein sehr, sehr dunkler, düsterer Winter und habe im Prinzip all meine Energie in die Renovierung meiner Wohnung gesteckt und hatte das Glück, ich konnte arbeiten. Ich habe in einem Corona-Testcenter gearbeitet und ja, bin aber auch erstmal, war komplett abgeschnitten von mir selbst. Wusste aber nicht mehr, wer ich bin, wo ich hingehöre, was ich tun soll. Absolut, absolute Orientierungslosigkeit und ja, also aussichtslos auch. Und war jetzt auch nicht das erste Mal, dass eine langjährige Beziehung gescheitert ist. Also auch so dieses immer wieder und sich zu fragen, warum passiert mir das? Wieso immer das Gleiche? Warum immer Beziehung? Und an dem Punkt stand ich doch schon mal. Und dann, ja, kam eigentlich eine Freundin von mir und meinte, sie hatte ein Auslandssemester zu der Zeit auf den Kanaren und meinte, Maren, das ist die einzige Insel, die offen ist zu bereisen. Du hast doch die Möglichkeit, komm 10 Tage einfach nur raus. Und die Entscheidung, 10 Tage nach Teneriffa zu fliegen, hat mein Leben verändert.
Wow.
Ja. Schön. Also, zum einen, bin ich dort über einen Zufall, habe ich mir ein Airbnb gemietet in das Rebirthing Center von meiner Trainerin Silke Modersohn. Hineinspaziert, kann man wirklich sagen. Ich dachte, ja, schönes Haus, toller Ausblick. Und mir war gar nicht bewusst, dass das ein Zentrum für Rebirthing ist. Und ja, gleichzeitig habe ich mit meiner Freundin meinen ersten Apnoe-Kurs auf der Insel absolviert.
Wahnsinn.
Und
ersten sozusagen. Also vor 2 Jahren hast du sozusagen begonnen damit.
2,5 Jahre, genau. Ja.
Okay.
Und ja, und das griff auch so ineinander. Also wie gesagt, ich bin in dieses Center gekommen, purer wieder. Und ich war so, ja, ich muss einfach abschalten, irgendwie zu mir finden. Und eine Schülerin von Silke hatte mich gefragt, hey, sag mal, hast du nicht Lust, eine Rebirthing-Session zu bekommen? Ich war so, hä, was ist das denn? Aber war auch total offen gegenüber Lust, gib mir alles, ich möchte heilen, ich möchte wieder standhaft werden oder ich möchte einfach wieder zu mir selbst finden. Und muss dazu sagen, dass in meinem Leben hatte ich sehr viele Jahre schon Erfahrungen, psychotherapeutische Erfahrungen. Ich habe verschiedene Essstörungen überwunden, depressive Phasen in meinem Leben und hatte immer das Glück, psychotherapeutische Begleitung zu haben. Und hatte aber oft das Gefühl, dass ich an gewissen Punkten nicht weiterkomme. Und Wie gesagt, ich habe diese Sitzung bekommen. Es war eine Stunde. Mir wurde kurz erklärt, was ich tun soll. Sie hat gar nicht so viel erzählt, was das Rebirthing überhaupt ist, sondern es war wirklich okay. So, okay, wir atmen jetzt. Und ich habe so, gut, atmen kann ich. Kann ja wohl nichts passieren. Und diese Sitzung war derart intensiv. Also zum einen auf körperlicher Ebene im Sinne von, ich hatte das Gefühl, ich konnte unglaublich viel Wut und Trauer loslassen, die sich über Jahre angestaut hatte. Und habe mich danach unglaublich befreit gefühlt. Als hätte mir jemand einen Rucksack voller schwerer Gewichte abgenommen und mir auch die Möglichkeit gegeben, dem Raum zu geben, dass ich das fühlen darf, dass das sein darf.
Also man atmet da nur oder macht man auch Übungen dazu?
Also in der Regel besteht das Rebirthing aus zwei Teilen. Wir arbeiten einmal mit dem Unterbewusstsein und mit der Atmung. Also in der Regel besteht eine Rebirthing-Sitzung daraus, dass wir ein gewisses Vorgespräch führen, um natürlich auch erstmal uns einen Überblick dazu verschaffen, was sind die Anliegen des Klienten oder der Klientin, worum geht es? Also die Personen kommen natürlich mit einer Idee zu mir. Also oftmals finden sich Menschen in Krisen oder durchleben immer wieder gleiche Muster, finden sich in einer Beziehung, der sie nicht glücklich sind, der sie nicht herauskommen. Manchmal ist den Menschen auch gar nicht klar, worum es geht, sondern es ist einfach nur die Frage nach, ich weiß nicht, wer ich bin oder ich weiß nicht, was ich möchte und wohin. Und versuche über verschiedene Fragetechniken im Prinzip mit den Personen in ihr Unterbewusstsein erstmal hineinzugehen. Und ich sage immer gern, dass wir beim Rebirthing den einzelnen Personen helfen, wieder in ihre eigene Stärke zurückzufinden, aber mit Hilfe ihrer eigenen Stärke.
Das
denn
ist entscheidend, das ist wichtig.
Ja, denn ich öffne vielleicht, ich stecke den Schlüssel in ein Schloss und öffne eine Tür, aber durchgehen tun die Leute selber. Und das passiert über die Atmung. Das heißt, nach dem Vorgespräch wird eine Stunde zirkulär geatmet, die von mir begleitet wird mit meiner Anwesenheit, mit meiner Energie, mit meiner Präsenz und verschiedenen Inhalten, Inputs, die ich sozusagen gebe. Jede Session ist da ein bisschen anders, weil es natürlich auch auf die Person darauf ankommt, auf die Problematik und das ist es im Prinzip. Also die Arbeit des Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein wird über die Atmung auch nochmal in Gang gebracht.
Ja, ja. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich jetzt eine Stunde lang mit der Atmung beschäftigt, dass da schon viel passiert. Denn alleine, wenn ich Yoga mache, wir beginnen am Anfang mit den Atemtechniken, dann bin ich nach 5 bis 10 Minuten schon ziemlich geschafft. Also ich kann mir das schon
Stresst meine.
Aber gut, vorstellen.
Wenn das so eine Stunde ist, dann ist ja das wahrscheinlich ganz eine andere Atmung als wie jetzt beim Yoga beim Anfang, so wo man dann den Körper aktiviert durch die Atmung.
Genau, wie kann man sich das
wahrscheinlich
vorstellen?
Wahrscheinlich wird das ruhig, also wenn das eine Stunde dauert, wird das doch ruhiger sein, oder?
Es ist, wir beschreiben die Atmung als zirkuläres Atmen. Das heißt, es ist eine aktive Einatmung und in der Ausatmung wird sozusagen losgelassen. Grof hat, also es gibt ja auch das holotrope Atmen von Stanislav Grof, da wird es auch mehr als Hyperventilation bezeichnet. Man könnte sagen, es ist eine Form der Hyperventilation, die darf man sich jetzt aber nicht so stellen, dass es so wird nicht geatmet, sondern es ist wirklich ein bewusstes zirkuläres Atmen. Und vielleicht kann man sich auch einfach vorstellen, wenn ihr euch jetzt 10 Minuten hinsetzt und bewusst zirkulär atmet, das heißt, es wird keine Pause währenddessen gemacht, also die Einatmung findet statt und dann wird ausgeatmet. Also man kann sich vorstellen, als würde man so einen Energieball atmen. Und natürlich wird der Körper dadurch in gewisser Art und Weise in einen Alarmzustand versetzt, weil der Sympathikus aktiviert wird. Also das ist ja bei einer extremen Hyperventilation wird ja mehr CO2 ausgeatmet. Und es kann dazu kommen, dass Kribbeln im Körper auftritt, dass vielleicht auch ein bisschen Verkrampfung eintreten. Aber grundsätzlich geht es wirklich darum, nicht zu forcieren. Deshalb gibt es da auch eine klare Abgrenzung zu dem holotropen Atmen oder auch die Feueratmung im Yoga. Es wird ja auch mehr in den Bauch geatmet. Beim Rebirthing geht es vor allem darum, in den Lungenbereich zu atmen, in die Brust. Denn vielleicht hier auch nochmal auf den Punkt, warum heißt es Rebirthing? Die Idee, also Rebirthing, du hattest es ja auch so schön vorgelesen, wurde von Leonard Orr entwickelt und basiert im Prinzip darauf, dass wir sowohl, dass wir Emotionen, Gefühle, Stresslevel wahrnehmen während der Befruchtung, der Schwangerschaft im Mutterleib und auch unserer ersten Kindheitsjahre. Das heißt, dass die Umgebung, die Emotionen unserer Eltern, vielleicht auch Streitgespräche, dass es Informationen sind, die Einfluss auf unser späteres Leben haben können.
Während wir noch im Mutterleib sind.
In der Tat, genau. Das heißt, die Emotionen, die unsere Mutter fühlt, die Substanzen, die unsere Mutter zu sich nimmt, vielleicht auch die Nahrung, vielleicht auch die Erfahrung, die sie macht, also wenn sie Angst spürt, wenn sie vielleicht auch Glück spürt, wenn sie Liebe spürt, Freude spürt, dass das alles auch Informationen sind, die sich schon auf den Embryo auswirken, beziehungsweise dass Informationen sind, die aufgenommen werden.
Ja, das können wir absolut vorstellen. Das heißt, das ist es auch deshalb der Grund, warum so viele Taucher sagt man, Entschuldigung, kurzer Schwenk, sagt man Apnoe oder Apnoe-Taucher? Apnoe-Taucher,
Gute
sagt man.
Frage. Apnoe.
Das kann ich.
Ich würde sagen Apnoe.
Okay, wir bleiben dabei.
Aber wir können das jetzt auch noch mal grammatikalisch
Vielleicht. Okay.
rausfinden.
Aber vielleicht ist das der Grund, warum man im Wasser so ein wahnsinniges Wohlempfinden hat, oder? Wenn man jetzt gerade, weil du das ansprichst, im Mutterleib und so weiter, und da fühlt man sich ja so geschützt und wohlwollend. Und das hat man ja irgendwie dann im Wasser auch, oder? Es ist vielleicht ein bisschen eine Verbindung. Wie ist das jetzt bei dir, wie du mit dem Apnoe-Tauchen begonnen hast? Was spürst du da?
Das ist interessant, was du sagst, denn ich hatte erst am Wochenende ein Gespräch mit meiner Mutter darüber, warum ich denn so wasservernarrt bin. Und habe mir die Frage auch schon oft gestellt. Und also das Rebirthing zum Beispiel findet ja, wir atmen ja auch zum Teil im Pool oder im Jacuzzi.
Ah, okay.
Und das ist, ja, also das Wasser gibt mir ein unglaubliches Gefühl der Ruhe und Gelassenheit. Es ist einfach dieses Gefühl, sich im Wasser einfach treiben zu lassen, ohne das eigene Körpergewicht zu spüren und alle, selbst auch den Nacken fallen zu lassen, alle Muskulatur einmal zu entspannen. Das gibt mir eine ja, Ruhe und Sicherheit. Und ich muss dazu sagen, dass das Thema Wasser für mich als Kind schon immer, ich fand es immer toll, ich war immer im Schwimmbad, ich mit meinem Vater unglaublich viel. Ja, auch im Urlaub im Meer und hatte aber ein Jahr in Australien beim Scuba-Diven eine Panikattacke, die dazu geführt hat, dass ich meinen Kopf eben nicht mehr unter Wasser machen konnte.
Okay.
Und damals wurde, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, ein Trauma auch aktiviert. Das ist auch erst vor kurzer Zeit wurde mir die Information zugetragen, dass ich als Kind mal fast ertrunken wäre. Und es war eine Information, die mein Körper noch gespeichert hatte. Und es hat Zeit gedauert, um das wieder aufzuarbeiten. Also es ging auch so weit, dass ich meinen Kopf nicht mehr unter Wasser machen konnte, nicht mehr in der Dusche. Also dass sobald mir
Echt?
Wasser übers Gesicht gelaufen ist, ich wie so eine Schnappatmung angefangen habe oder ins kalte Wasser gegangen bin und sich meine Atmung einfach ganz extrem verkürzt hat. Und ja, ich aber schon immer ein Mensch war, der Herausforderungen gern angenommen hat und sehr, sehr abenteuerlustig ist. Und ja, es einfach immer sage, okay, nein, los, go for it. Und ja, es mir so wichtig war, einfach diesen Kontakt zum Meer wiederherzustellen. Deshalb dachte ich so, okay, ich möchte aber wieder ins Meer. Ich habe angefangen zu surfen. Dachte so, okay, ich muss diese Angst wieder überwinden. Das muss es irgendwie schaffen. Und habe über Jahre mich da wieder so rangetastet und aber auch erst im letzten Jahr über das Rebirthing das nachvollziehen können, was damals passiert ist und warum auch diese Ängste zum Meer da waren. Und das Freediven, als ich meinen Kurs auf Teneriffa angefangen habe, ich hatte auch unglaubliche Angst davor. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich nach einem ersten Level-1-Kurs 20 Meter tief tauchen soll. Das war unvorstellbar für mich.
20 Meter?
Ja. Ich dachte, nein, das kann doch nicht sein. Das ist extrem, so viel Meter. Und hatte damals auch mit meinem Trainer gesprochen und gesagt, bitte, bitte können wir im Pool anfangen. Ich muss den Boden sehen. Dann haben wir die erste Session sozusagen im Pool gemacht und es ging gut und sind dann langsam aufs offene Meer raus. Und dann, ja, war das aber auch ganz schnell, dass ich dann auf 25 Meter tauchen konnte und ich war einfach total geflasht. Mhm. Dieses, wie schnell ich mich doch an das Element wieder gewöhnen konnte. Und das hatte einerseits was damit zu tun, die Kompetenz meines Trainers. Also ich habe mich unglaublich aufgefangen gefühlt, verstanden und umsorgt. Und dann haben wir im Freediving ja diese sozusagen das sogenannte Reef-Up, bevor wir nach unten gehen. Und da geht es ja vor allem darum, das Mindsetting, also unsere Gedanken und unseren Herzschlag zu verringern, ruhig zu werden und sich darauf zu fokussieren, okay, ich gehe jetzt nach unten, sich am besten das auch vorzustellen, was jetzt gleich passiert, um fokussiert zu bleiben, denn es gibt ja schon so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Und diese Entspannung ist für mich auch ein unglaublich bereichernder Moment. Und man liegt dort im Wasser, schließt die Augen, geht in sich und dann ist so viel Raum. Dann ist so der ganze Körper einfach, so man ist einfach mit sich. Und ja, dann geht man nach unten. Und dann ist es ganz still. Dann bist da nur du. Vielleicht ist da mal eine riesengroße Qualle oder ein Fisch oder vielleicht sogar mal ein Delfin oder Wanderrochen oder was weiß ich. Und das ist aber so, ja, es fühlt sich fast an wie in einem Märchen.
Mhm.
Und du bist doch ganz alleine, tauchst du da runter. Da taucht kein zweiter mit.
Man hat immer natürlich einen Buddy.
Ja.
Also alleine auf gar keinen Fall. Man hat immer einen Buddy und Sicherheitstaucher. Also ja. Der Buddy ist im Prinzip auch dazu da, um sicherzustellen, dass man wieder sicher nach oben kommt.
Genau. Ja, die Vorstellung ist schön, aber ich wüsste jetzt nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das.
So wie du es jetzt erzählt hast, oder so zugehört, denke ich mal, ja, das hört sich wirklich gut an, aber.
Das ist das Gleiche, als wie wenn man jetzt sagt, man geht falsch im Springen, gell? Da ist man halt in der Höhe und springt raus. Und so geht man in die Tiefe und taucht runter und ist beides, glaube ich, sehr, ja, speziell.
Ja, vor allem das Gefühl dieser Schwerelosigkeit. Also ich habe mir, als Kind war es auch immer mein Wunsch, Ariel zu sein. Also ich wollte immer unter Wasser atmen können und eigentlich wollte ich mal fliegen können. Also so
ganz viele.
Und das vereint es sich eigentlich ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, wenn ich wirklich so zurückblicke und also ich war jetzt, ich hatte das Glück, vor 2 Wochen in Ägypten zu sein und mit wilden Delfinen freediven zu dürfen. Ja. Und es war, habe mir damit einen Kindheitstraum erwünscht, der für mich einfach unvorstellbar war, dass ich das jemals machen werde, weil das ist natürlich auch ein großes wildes Tier. Ja. Und man steigt mit diesem Tier ins Wasser und dann, ja, ist man einfach so 10, 20 Zentimeter voneinander entfernt und beginnt auch mit den Tieren, also die Tiere beginnen auch mit dir zu spielen, beziehungsweise mit dir zu interagieren. Und dann findet man sich in einer, man sagt ja, in einer Delfinschule wieder und es ist einfach surreal.
Ja, das glaube ich. Ja, allein die Vorstellung, ja, das ist wirklich. Aber natürlich, es kommt dann immer wieder auf die Atmung drauf an, wie du jetzt schon gesagt hast. Ne? Und wie weit kommst du jetzt runter? Weil du hast vorhin gesagt, 20, 25 Meter bei deinem ersten Kurs.
Mein personal best ist aktuell sind 26 Meter.
Ja. Ja, ist schon tief.
Ja.
Ja, dann darf man unten wirklich nicht die Nerven verlieren, dürfen keine falschen Gedanken kommen.
Ja. Keine falschen Fische.
Ja. Oder überhaupt, dass man nervös wird und dann, na, man kann ja nicht abrupt hoch, also das, glaube ich, wäre so, wenn ich jetzt schnell nachdenke, dass man da nicht irgendwie gestresst ist.
Naja, also es ist schon, also dadurch, dass wir ja keinen Sauerstoff einatmen während des nach unten Gehens, müssen wir ja auch keinen Druckausgleich nach oben machen. Also es ist schon möglich, dass man nach
Okay, das geht
unten,
schon.
langsam nach unten geht, man kann schon schnell nach oben. Ich glaube, aber die Idee besteht ja darin, schon auch eine Toleranz zu entwickeln, um sozusagen den Atemreflex zu unterdrücken, damit der Körper ja, sich daran gewöhnt, länger die Luft anzuhalten.
Wie lange
Und
kannst
für
du die Luft anhalten?
2 Minuten 10 ist aktuell die Bestzeit, aber natürlich ohne mich zu bewegen.
Ja.
Aber für mich als Freediverin ist schon, also natürlich ist da oft das Ego, was auch mitspielt und denkt, oh, ich möchte noch tiefer tauchen. Gleichzeitig ist für mich aber, glaube ich, wenn mich jemand danach fragt, warum, also was das Freediven für mich ausmacht oder warum ich das mache, wirklich dieses bewusst in der Natur sein, bewusst mit mir sein und unbemerkt Teil der Unterwasserwelt sein zu können. Auch wenn es nur kurz ist für ein paar Minuten, aber dieses, ich habe kein Equipment an mir dran. Also ich habe jetzt keine, ich mache keine Blasen oder bin irgendwie laut unter Wasser, sondern ich bin wie so ein stiller Beobachter. Und das mag ich, dieses Bild.
Ja.
Ist eine schöne Vorstellung.
Werbung.
Wir freuen uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen, Proceanis. Der Beauty-Trink mit Tiefenwirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den Hyaluron-Drinks mit dem Proceanis Hyaluron-Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. Bestellen Sie einfach unter www.proceanis.com und geben den Rabattcode ALPHA15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung.
Werbung Ende.
Und jetzt, um auf dieses Rebirthing zurückzukommen, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man zu dir kommt und so ein Coaching haben möchte? Wie geht das auch online oder muss man da face-to-face sein?
Also, wenn wir über das Coaching grundsätzlich sprechen, unterscheide ich zwei Sachen. Also, ich bin ja einmal Life Health Coach und Rebirthing Therapeutin. Das sind zwei Sachen, die ich
Okay.
aber auch in meiner Arbeit als Coach sozusagen verbinde. Und dabei kommt es immer individuell darauf an, was sozusagen das Anliegen meines Klienten oder meiner Klientin ist.
Okay.
Zum einen hat natürlich auch das Rebirthing einen Faktor der Spiritualität, der vielleicht auch, also das ist ein Thema, was vielleicht nicht für jeden einen Zugang bietet. Im Life Health Coaching geht es vor allem erstmal, wenn wir nur das Life Health Coaching betrachten, darum, dass Menschen mit einem Auftrag zu mir kommen und ich helfe, diesen Auftrag schnellstmöglich eine Lösung dafür zu finden, beziehungsweise Ziele zu erarbeiten. Die grundlegendsten Themen, um die es geht, sind wirklich Krisenbewältigung, Muster erarbeiten, Vision kreieren, oder die Frage nach dem, wer bin ich, was will ich, wo geht's hin oder wo kann es hingehen.
Ja, interessant, ja, okay.
So sehr viel Ressourcenarbeit, Stärken auffinden, die eigene Persönlichkeit entwickeln, ausbauen.
Kommen eher mehr Frauen oder mehr Männer zu dir? Oder
Aktuell
ist
mehr Frauen.
so.
weil sich die Männer nicht trauen. Na, weiß ich nicht. Aber vielleicht
Wer
habe ich
weiß?
nur so einen Gedanken so. Aber das war
Also
jetzt doch, ja.
ja, das beim Rebirthing ist es gemischt in der Tat.
Aber beim
Aber
Health Coaching hast du ja gerade ziemlich eine Palette aufgezählt
ja,
und
sehr.
vielleicht trauen sich die Frauen eher darüber zu sprechen.
Weil du auch eine Frau bist.
Kann natürlich eine Möglichkeit sein, dass ich natürlich Frauen noch mehr den Raum gebe, dass sie sozusagen schauen können, woran sie arbeiten möchten, beziehungsweise ich sie vielleicht auch noch mehr inspiriere,
Vielleicht auch mehr
sich selbst
verstehst,
auszuprobieren.
weil du es wie jetzt ein, wenn jetzt ein Mann hier sitzen würde, würde ich, weiß ich nicht, da ist vielleicht das, okay, da spreche ich jetzt mit Themen, da kann sich der vielleicht nicht so einfühlen und vielleicht denkt sich das die Männer genauso und
Das kann
drum,
sein, ja. Und in welchem Stadion befinden sich die meisten Menschen, die zu dir kommen? Also ich nehme an, die sind, ich glaube, der erste große Schritt ist es ja mal,
anzurufen.
Es genau zu erkennen, sich einzugestehen und dass man da mal sagt, okay, das ist so der erste große Schritt. Ich habe da ein Thema und das muss ich lösen. So das Eingestehen. Mhm. Aber in welchem Zustand sind dann so die meisten, in welchem Stadion? Der letzte Abdruck, oder?
Wie bitte?
So der letzte Abdruck, also wir sagen zum Beispiel so, wenn es 5 vor 12 ist, oder ist das doch noch meist am Anfang der Krise oder der persönlichen Krise?
Gute Frage. Also es sind eher, also da, es kommen Menschen zu mir, die die Erkenntnis gemacht haben, es muss sich was ändern. Oder dieses Gefühl spüren, ich möchte etwas ändern. Mhm. Und das kann sein, dass da schon eine Krise vorhanden ist. Oder vielleicht einfach ein ganz großer Drang nach Selbstverwirklichung oder nach diesem Gefühl, ja, irgendwie ist das, irgendwie fehlt mir was im Leben. Also ich spüre, ich habe alles, aber ich bin nicht glücklich. Und oftmals sind es Menschen meiner Generation oder auch ein bisschen älter, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Aber es geht in meinen Coachings sehr viel um Selbstverwirklichung, um Beziehungsthemen, um Visionen, um Ängste, um Sicherheit, Stabilität. Und es ist gar nicht mal so, dass die Leute total verzweifelt sind und gar nicht weiter wissen zu mir kommen, sondern eher diesen Impuls haben, da ist noch mehr. Mhm. Und ja, da geht noch was. Da ist noch Luft nach oben.
Okay.
Ja.
Ich habe das nämlich jetzt auch immer öfters gehört, dass manche sagen, ich bin nicht glücklich, obwohl ich irgendwie alles habe, oder? Ich meine, ich habe jetzt auch Menschen kennengelernt, die sagen, es geht uns ja eigentlich gut, ne? Es gibt Menschen auf dieser Welt, denen geht's viel, viel schlechter. Also um Gottes Willen, wir leben in einem sicheren, stabilen Land. Ich habe alles, ich habe Wohnung, Haus, Auto, Job, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Also das ist echt, ja, merkwürdig. An was liegt es öfters? Ich meine, mir ist schon klar, dass du jetzt kein konkretes Beispiel nennen kannst, aber an was, warum verlieren sich Menschen jetzt so oft oder immer öfter? Oder hat man es früher nicht zugegeben?
Ich finde es immer schwierig, das jetzt zu pauschalisieren und zu sagen, okay, warum verlieren sich Menschen? Ich glaube, ich würde es viel lieber einfach an mir selbst am Beispiel erklären. Das habe ich in den letzten Jahren einfach auch sehr viel erkannt, dass ich sehr viele Dinge, also ob seien es akademische Abschlüsse, ich habe eigentlich Theaterwissenschaften studiert, beim Fernsehen gearbeitet, habe dann einen Master in Arts and Media Administration gemacht. Und ich weiß noch, damals habe ich mir gesagt, wenn ich das abgeschlossen habe, dann bin ich glücklich. Das hat dann so ein paar Monate angehalten und dann kam das nächste, so gut, ja, jetzt hast du das studiert, aber okay, und jetzt brauchst du einen super Job. Dann hatte ich meinen ersten Coaching-Job mit 900 Mitarbeitern eines Riesenunternehmens und wir haben innerhalb von 3 Wochen dort wirklich Mitarbeiter zum Thema Konflikt und Kommunikation gecoacht und es war eine unglaublich herausfordernde, aber tolle Erfahrung, weil dort waren auch 90% Männer, die gecoacht wurden und dann dachte ich so, wow, und als der Job abgeschlossen war, dachte ich so, ja, dann müsste ich doch, also,
was kommt jetzt?
Hast du geschafft. Was kommt jetzt? Ja. Und immer und immer wieder. Und da muss ich sagen, hat das Rebirthing wirklich eine enorme Arbeit geleistet, weil auch das Thema Essstörung, also alle, sage ich mal, Symptome, die ich auch körperlich hatte, also neben den Essstörungen hatte ich auch immer Probleme mit Ekzemen am Körper, chronisch geschwächt oder also da war immer irgendwas. Irgendwas, was mein Körper hat immer gerufen, so, hey, was ist hier los? Und es gibt natürlich 3 Varianten im Leben oder ja, noch mehr. Also man kann mit verschiedenen Dingen im Leben verschieden umgehen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich denke, ich müsste im Leben, also anders gesagt, das Rebirthing hat mir geholfen zu verstehen, was meine persönliche Lüge, so wird es im Rebirthing bezeichnet, ist. Und als persönliche Lüge bezeichnen wir einen Glaubenssatz, der unterbewusst mitschwingt. Und das können Glaubenssätze sein, ganz einfach. Das war mein erster Glaubenssatz, der einfach mir aus, als meine Trainerin mich damals das erste Mal gefragt hat, aus mir rausgeploppt ist, ich bin nicht genug. Und dieser Glaubenssatz hat sich manifestiert in meinem Unterbewusstsein. Und ich kann den so ausleben, indem ich natürlich der ganzen Welt beweisen möchte, dass ich genug bin. Also absolut überkompensieren und sagen, hier, ich habe das gemacht und das und dann mache ich noch das und dann zeige ich, wie toll ich bin. Und ich mache am besten alles für meinen Partner, um zu zeigen, wie liebenswert ich doch bin und was ich für eine tolle Frau bin und was ich alles kann. Das kann auch ganz in eine ganz andere Richtung gehen, dass ich mich in die absolute Opferrolle begebe. Oh Gott, ich arme und ich habe ja immer das Pech und immer passiert mir dies und natürlich gerate ich immer an die falschen Männer. Oder aber auch zu sagen, ja, die anderen sind schuld oder die anderen sind falsch.
Ja.
Und das habe ich einfach wirklich erst spät erkannt, dass ich diesen Druck mir selbst mache, der ganzen Welt, der ganzen Umgebung, in der ich mich befinde, beweisen zu müssen, dass ich es wert bin, auf dieser Welt zu leben, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, dass ich genug bin in dem Job, den ich tue. Also immer wieder dieses Beweisen, dass es okay ist, dass ich da bin.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube, dass das wirklich viele trifft. Ist es dann auch so, dass viele vom Life Health Coaching in das Rebirthing rüber, also dass sozusagen Life Health Coaching der Beginn ist und irgendwann resultiert man im Rebirthing?
Ja, in der Tat. Also ich biete ja den Leuten auch immer ein 20-minütiges Auftragsklärungsgespräch an, was erstmal grundsätzlich kostenfrei ist, weil es mir auch darum geht, die Leute kennenzulernen, mit denen ich arbeite, weil ich anhand dessen natürlich auch viel besser entscheiden kann, welche, wo liegt der Hund sozusagen begraben und
die Anamnese, oder sagt man?
Ja, welche Methoden möchte ich auch anwenden? Und ja, manchmal ist es auch einfach so, dass auch Leute direkt zu mir kommen und sagen, ich habe das Gefühl, ich müsste an meiner Atmung mal arbeiten. Und auch wenn Leute schon zu mir kommen und sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich komme nicht zur Ruhe oder ich habe Schlafprobleme, dann ist es gerade gut, das Rebirthing als Tool zu benutzen, um wirklich auch dieses, was uns wirklich im Alltag halt oft verloren geht, diesen Zugang zu uns selbst, diese Auseinandersetzung mit uns selbst zu kreieren. Also ganz ehrlich, vielleicht eine Frage an euch. Wann habt ihr denn das letzte Mal bewusst eine halbe Stunde, sagen wir nur 30 Minuten, geatmet oder gesessen, nichts getan? Weder gelesen, weder etwas gehört, weder etwas geschrieben, weder...
Ja, erwischt, ertappt.
Ja, also ich finde das wahnsinnig schwierig. Also eine halbe Stunde ist lang. Es ist 10 Minuten schon schwierig, dass man da sitzt und sagt, ich denke an nichts. Oder ich tue mir nichts an, das ist wirklich schwierig.
Leider.
Gedanken können natürlich aufkommen, also die werden da auch aufkommen. Nur die Frage ist, wann geben wir uns auch den Raum, mal nichts zu tun?
Ja, das ist Wahnsinn, das ist ja absolut richtig. Ja. Also ich bin letztens habe ich mir einmal auf den Balkon gestellt, einen Kaffee trinken und habe es in der Natur geschaut und habe mir gedacht, so, jetzt bin ich mal rausgestanden. Weil waren das 10 Minuten oder was? Es ist wirklich schlimm, ja, weil ich bin da völlig, also wir haben jetzt schon so viele Folgen gemacht, auch über Atmung, über das und über Schlafcoaching haben wir gehabt und. Also ich wüsste es ja wirklich. Aber sobald ich ein paar Minuten an der Kasse stehe, hole ich das Handy raus, schon nach.
Das mache ich zum Beispiel nicht.
Es ist Wahnsinn.
Also was ich jetzt mache seit 2 Wochen, das ist noch nicht lange, jeden Tag in der Früh Yoga. Also ich habe da so eine App runtergeladen, die machen das wirklich toll vor. Es ist wirklich, und das mache ich jetzt seit 2 Wochen jeden Tag in der Früh, weil meine Tochter in die Schule fährt. Und ich ertappe mich dann jeden Tag, wo ich echt einen Kampf im Kopf habe, wo ich mir denke, scheiße, soll ich das jetzt wirklich? Oder soll ich zuerst das anders machen? Oder soll ich zuerst das? Nein, ich gehe dann raus, hol meine Yogamatte, lege mich hin und mache das dann einfach. Und danach denke ich mir, Gott sei Dank habe ich das gemacht jetzt. Aber ich habe da wirklich den Kampf im Kopf mit mir. Und genauso ist es auch, wenn ich sage, okay, ich müsste mir jetzt eine halbe Stunde wo hinsetzen und einfach nur
dabei wäre so schön ein Kuss
runterkommen oder so. Das ist wirklich
Das haben wir verlernt.
schwer,
Das haben wir wirklich.
ehrlich gesagt.
Ich nehme an, wir haben es
Ja,
verlernt.
ja.
Ja.
Ja, es ist halt, wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, in der, also gerade die Digitalisierung hat natürlich zu einer unglaublichen Schnelllebigkeit auch beigetragen. Alles ist schnell verfügbar. Wir können alles dauerhaft die ganze Zeit tun. Also früher hat man, also auch nur so ein klassisches Beispiel, aber als Kind weiß ich noch, man hat darauf gewartet, 2015 Primetime. Und dann gab es auch den Film nur zu der Uhrzeit und auch mit Werbeunterbrechung. Und heute ist alles, man kann ja alles die ganze Zeit, also auch Liebe
Streamen.
kann ich sofort verfügbar haben. Mache ich eine Dating-App auf, zack.
Ja.
Aber
Also
das
wie
ist da. das Gehirn will immer mehr. Ne? Das Gehirn sagt, ah, vielleicht gibt es was, vielleicht ist was. Und also man müsste ja wirklich das Handy beiseite legen
Das
und
ist
in den
der
Wald
neue, ja.
spazieren gehen
Das,
oder.
glaube ich, ist der neue Luxus, dass man mal sagt, okay, ich gebe das
Ja,
Handy jetzt weg.
richtig, richtig.
Ich bin
Absolut.
nicht
Und
erreichbar. Fertig.
absolut. Und ich bin total, also ich muss mir selber auch eingestehen, ich habe es in meinen Alltag noch nicht so integriert, wie ich es gern möchte, aber wirklich einen Tag in der Woche mir zu nehmen und das Handy beiseite zu legen und auch gar nicht an mir zu haben, sondern wirklich einen Tag mir zu gönnen, zu sagen, ich bin heute nicht verfügbar, sondern ich bin nur für mich da.
Die
Und dann,
Digital-Detox, ja.
ja, und dann ist nämlich auch, also ich merke das halt selber. Ich meine, die Fotografie, mit der Fotografie arbeite ich auch in meinem Coaching. Also über Bilder kann ich auch Ressourcen und Stärken auffindbar machen. Und heute hatte ich einen sehr interessanten Beitrag gelesen, dass Künstler brauchen auch manchmal einfach die Zeit, um nur an die Decke zu starren. Um überhaupt Raum zu schaffen, damit Kreativität oder das Gefühl für was will ich denn überhaupt wachsen kann. Denn wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind, sei es mit dem Essen, sei es mit der Arbeit am Computer, sei es mit dem Telefon, sei es mit Freunden zu telefonieren, ein Buch zu lesen, einen Artikel zu lesen, sind ja die dauerhaft von uns eigentlich abgeschnitten und von dem, was in uns vorgeht.
Also ich kann ja nur am
Ja.
ehesten entspannen, wenn ich lang im Auto sitze und Podcast höre. Da tue ich meiner Ansicht nach wenig, aber du hast
Aber
recht.
konzentriert sich schon
Ja,
unterbewusst.
aber
Und es geht halt schon auch oft mit Informationen einher. Also ich erwische mich selber auch dabei, wenn ich mir manchmal einen Podcast raussuche und dann, nein, Marina, das muss jetzt ein Wissenspodcast sein, weil du musst ja was dabei lernen.
Aha,
Das
genau.
sind so die, sage ich mal, die Teufelchen, die dann auf der Schulter sitzen und sagen, nein, 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 du darfst jetzt nichts hören, was jetzt vielleicht einfach nur berieselnd ist, sondern es muss dann auch noch informativen Inhalt haben.
Aber ja, das ist schon richtig. Und merkst du das auch bei dir, dass die Leute oder sagen wir anders, spürst du, dass es besondere Berufsgruppen sind oder kommt da quer durch die Bank alles zu dir, vom Studierenden bis zum Topmanager? Oder sind es doch Berufsgruppen, wo du sagst, naja, schon Leute, die länger im Job sind?
Aktuell, also ich kann ja das im Prinzip jetzt nur aktuell daran festmachen, da ich ja im Prinzip, das entwickelt sich ja gerade alles. Aktuell sind es Künstler, Künstler, kreative Menschen, die vor allem in Berufen wie Social Media Marketing arbeiten, also auch viele digitale Nomaden. Also weil ich mache auch oft Coaching online. Und ja, es betrifft oft auch Menschen, die viel reisen und unterwegs sind.
Ja.
Ja.
Und dadurch schon naturgemäß nicht zur Ruhe kommen. Wie lange, was sind so ungefähr, wie lange dauert dann so ein Coaching, bis man dann nochmal
Es gelernt hat, dass man zur Ruhe kommt.
ausgecoacht ist?
Ich würde mir wünschen, es gäbe eine Richtlinie und ich könnte euch eine genaue Angabe geben, aber das ist total unterschiedlich. Also, das kommt natürlich auch auf das Thema drauf an. Also, manche Themen können nach ein, zwei Sitzungen schon geklärt sein, beziehungsweise Lösungen gefunden sein. Andere Sachen liegen vielleicht viel tiefer. Also, da kommt die Person ins Coaching mit einem Anliegen, was sich herausstellt, was einfach nur ein Symptom von etwas ganz anderem, viel tiefer liegenden ist. Also, ja, da würde ich auch ungern pauschale Aussagen treffen wollen.
Ja, schön. Also ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, das.
Echt interessant. Also du hast ja wirklich schon viel gemacht und auch viel erlebt und selber auch schon sehr viel Erfahrung gemacht. Aber was ist so das, was du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Deinen Erfahrungen.
Also gerade wenn es um Krisen geht, würde ich, glaube ich, hatte heute ein sehr schönes Gespräch darüber, dass ich Krisen gern mit einer Welle vergleiche. Also man stellt sich eine Welle vor und beim Surfen ist es so, dass auf der Spitze der Welle, also man paddelt die Welle an, die Welle kommt, auf der Spitze der Welle sollte man nicht sein. Das ist der Ort sozusagen der größten Instabilität. Und das ist der Ort, wo oftmals das Alte weg ist, aber das Neue noch nicht da. Und dieser Moment ist ein Moment der, ja, Hilflosigkeit, der oftmals einfach zu ganz, ganz viel Unmut, Wut und Trauer führt. Und wenn man dann aber die Angst überwindet, beziehungsweise sich der Angst stellt und die Welle nimmt. Und es gibt diesen Moment beim Surfen, wo man so einen kurzen Moment des Drop-ins hat und sich dann herausstellt, okay, bekomme ich nicht, finde ich Instabilität oder finde ich nicht Instabilität. Und egal, ob ich Instabilität finde oder nicht, sich hinzugeben und es zu versuchen. Denn auch wenn die Welle mich mitnimmt, wenn ich mich dem Meer hingebe und zu einer Kugel klein mache, dann nimmt mich die Welle mit und trägt mich von allein. Wenn ich aber anfange, mich groß zu machen und dagegen anzukämpfen, dann werde ich aus der Puste geraten und in Panik geraten und Angst haben zu ertrinken. Aber ich glaube, das ist so vielleicht metaphorisch dargestellt, dieses keine Angst davor zu haben, in die Angst hineinzugehen, tief einzutauchen, auch in trübe Gewässer, auch in düstere Tiefen und zu sagen, okay, I go for it.
Ja. Ich glaube, da kann jeder von uns was
Ja.
mitnehmen. Schön gesagt.
Ja.
Ein paar kurze
Definitiv.
Fragen zu deiner Person. Vielleicht, wenn du uns da kurze Antworten darauf geben kannst. Welche inspirierenden Orte hast oder möchtest du in deinem Leben noch besuchen?
Inspirierende Orte. Das Great Barrier Reef von Australien war eines der inspirierendsten Orte, das ich je gesehen habe. 2009, wunderschön, zauberhaft. Ich finde eigentlich, jeder einzelne Ort, den ich bisher bereist habe, hat seine ganz eigene Inspiration. Sei es Amsterdam, sei es Bali, sei es Key West in den USA, sei es Südamerika. Und ich glaube, die Inspiration kommt einfach durch die Orte und durch die Energie dort und durch die Menschen. Und das ist auch das, was mir das Reisen gibt, diese Energie aufzusaugen, was mir die Menschen, die dort leben,
Ja, du hast auch schon viel gesehen.
mitgeben. Ja. Schöner Ort. Wo holst du dir deine Energie? Oder wo nimmst du dir Auszeiten?
Immer irgendwie in der Natur und gern am Wasser. Also wenn ich in Berlin bin, gestern zum Beispiel war ich an einem See und dann der Kontakt mit dem Meer, mit dem Meer, mit dem See, mit dem Wasser. Also Kontakt mit Wasser ist für mich einfach total erfüllend. Ja.
Und zuletzt, was hast du für einen Lieblingsfilm?
Oh Gott, ein Lieblingsfilm.
Oder mehrere?
Also vielleicht, was mir jetzt nur so in den Kopf kommt, weil ich hier auch gerade eine Jacke sehe, die hier hängt von mir, mit einem Bild von Frida Kahlo. Der Film Frida ist für mich ein
Ja.
unglaublich inspirierender Film, ja. Also Frida Kahlo an sich als Künstlerin und ihr Leben hat ja auch eine sehr, sehr tragische Schicksalsschläge in ihrem Leben durchlebt, aber auch immer weitergemacht und nie den Mut verloren oder ja, ich finde, sie ist eine sehr, sehr inspirierende Frau für mich.
Interessant.
Schön.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir werden da sehr aufmerksam dranbleiben, was sich bei dir noch so alles tut und macht und wo du herumreist und wünschen dir für das alles auch wirklich noch alles Gute.
Ich danke euch vielmals.
Gerne.
Alles Gute. Ciao.
Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.